Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Julia Nihari-Kazen.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Wie schwer es dem Bundeskanzler gerade fällt, nicht nur als Außenkanzler aufzutreten, das wurde heute wieder deutlich. Der Krieg in Nahost, das heikle Verhältnis zu den USA unter Trump, eine sich rasant verändernde Welt, das sind die Themen, um die Friedrich Merz in der Regierungserklärung nicht drum rum kam. Seine Antwort auf die gewaltigen Herausforderungen dieser Zeit: ein selbstbewusstes Europa. Ein Europa, das sich nicht unter Wert verkaufen dürfe, sagte er. Eine Botschaft auch an die europäischen Regierungschefs, mit denen Merz morgen beim EU-Gipfel in Brüssel darüber beraten wird, wie Europa in Zukunft stark und wettbewerbsfähig sein könnte. Oliver Salet.
Es ist für Friedrich Merz so etwas wie eine Bewährungsprobe. Zur Wirtschaftskrise kommt mit dem Iran-Krieg noch eine außenpolitische Komponente hinzu. Beide verlangen Antworten. Die sieht er vor allem in mehr Europa.
Vereint, aber eben nur vereint, haben wir europäische Staaten auch ein Machtpotenzial in unseren Händen in dieser anbrechenden neuen Epoche. Dieses Machtpotenzial ist groß. Aber wir müssen uns dessen bewusst werden und wir müssen es auch gemeinsam nutzen.
Die Botschaft, Deutschland könne den USA die Stirn bieten, etwa bei Forderungen nach einem NATO-Einsatz in der Straße von Hormuz. Aber dazu müsse Europa auch wirtschaftlich stark sein. Auch deshalb reist Merz mit Kritik nach Brüssel. Europa reguliere zu viel, bleibe unter seinen Möglichkeiten.
Ich erwarte, dass die Kommission mit der gleichen Rigorosität, mit der sie in der Vergangenheit neue Regeln erlassen hat, heute prüft, wo und wie bestehende Gesetze und Gesetzesvorschläge zurückgenommen werden können, die unsere Bürgerinnen und Bürger, die unsere Unternehmen in Europa belasten.
Die Bundesregierung müsse sich stärker um die wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Kriegs kümmern, fordert die AfD.
Ich verlange von Ihnen ja keine Weltwunder, aber ein zügiges Handeln bei den hohen Energie- und Kraftstoffpreisen. Und ja, wir müssen thematisieren, weshalb diese in Deutschland stärker ansteigen als im angrenzenden Ausland.
Der Koalitionspartner SPD übt scharfe Kritik an der AfD.
Es sind immer Ihre politischen Freunde, deren Interessen Sie vertreten. Russische, Putin, Trump, die sind verantwortlich für die steigenden Preise. Deren Interessen vertreten Sie hier im Deutschen Bundestag.
Der Bundeskanzler müsse sich stärker gegen US-Präsident Trump positionieren. Zur Not auch mit drastischen Maßnahmen, fordert die Linke.
Unser Grundgesetz verpflichtet uns dafür zu sorgen, dass Militärstützpunkte nicht für völkerrechtswidrige Kriege genutzt werden. Deswegen schließen Sie die Militärbasis in Ramstein. Es darf für amerikanische Streitkräfte keine Überflugrechte für diesen Krieg geben.
Die Grünen kritisieren, die Bundesregierung habe die Wirtschaftskrise im Land nicht in den Griff bekommen, trotz des vor einem Jahr verabschiedeten Sondervermögens.
Sie sind jetzt in der Verantwortung, den Menschen zu sagen, Sie haben sich für die Wachstumsbremse entschieden. Sie haben sich gegen die Jobs in diesem Land entschieden.
Als europäische Führungsfigur will sich Bundeskanzler Merz vor seiner Abreise nach Brüssel zeigen. Man lege jetzt selbst angelegte Fesseln ab. Die Wirtschaftskrise in Deutschland wird sich allein in Brüssel nicht lösen lassen.
Auch der 19. Tag im Nahostkrieg brachte Tote und Verletzte im Libanon, in Israel, im Iran. Israel vermeldet die Tötung eines weiteren ranghohen iranischen Funktionärs, des Geheimdienstchefs Esmail Khatib. Und auch die Golfstaaten werden weiter mit Drohnen und Raketen angegriffen, auch wenn die meisten davon abgefangen werden können. Die Anrainerstaaten des Persischen Golfs sind aktuell auf der Suche nach einer gemeinsamen Haltung. Denn sie sind in vielfacher Hinsicht vom Iran-Krieg betroffen. Sie fürchten um ihr Image als rasant aufstrebende Wirtschaftsregionen und Rohstofflieferanten und verlieren mit jedem Tag Krieg hunderte Millionen Dollar allein durch ausbleibende Touristen. Das Geschäftsmodell der Golfstaaten, das so sicher schien, ist in Gefahr. Ramin Sina berichtet aus Katar.
So sieht der Kriegsalltag für viele am Golf aus. Auf den ersten Blick ruhig, fast normal. Auch Restaurantbesitzer Renem Al-Sulaiti wirkt gelassen. Dabei steht sein Land Katar täglich unter Beschuss. Das ist nichts, was wir hier gewohnt sind. Ich habe das in meinem Leben noch nie mitgemacht. Seit fast 3 Wochen greift die Islamische Republik Iran Ziele am Golf mit Raketen und Drohnen an. Die meisten werden abgefangen, doch einige schlagen ein. Die Golfstaaten selbst halten sich bislang militärisch zurück. Wir haben eine klare Position, uns aus diesem Krieg heraushalten. Doch der Iran hat beschlossen, uns hineinzuziehen. Die Angriffe müssen sofort aufhören. Dann kann es einen diplomatischen Ausweg geben. Doch von Diplomatie ist wenig zu sehen. Auch auf dem Wasser herrscht Stillstand. Die meisten Öl- und Gastanker trauen sich weiter nicht durch die Straße von Hormuz nach iranischen Angriffen auf Tanker Anfang März. Der Iran bestimmt, wer durch eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt darf. Die Meerenge bleibt die größte Trumpfkarte des Iran in diesem Krieg. Ob sie mit militärischen Mitteln wieder geöffnet werden kann, ist unklar. US-Marines sind bereits auf dem Weg in die Region. Entspannung sieht anders aus. Viele Beobachter sagen, die Golfstaaten stecken in einem Krieg, den sie nie wollten und den sie nicht kontrollieren können. Es herrscht eine riesengroße Enttäuschung über die USA, also dem strategischen Verbündeten in der Region, dass sie diesen Krieg nur für die Interessen Israels führen und gleichzeitig die Interessen und Beziehungen zu den Golfstaaten völlig ignoriert haben. Israel greife an, der Iran weite den Konflikt aus und andere würden den Preis zahlen. Die Strategie, wenn sie schon leiden oder untergehen, wollen sie, dass alle mit ihnen untergehen. Nach Untergang sieht es am Golf noch nicht aus. Restaurantbesitzer Al-Sulaiti hat, Stand jetzt, andere Probleme. Er führt noch eine Verpackungsfabrik. Doch Rohstoffe kommen nicht an, weil Lieferketten durch die Lage in der Straße von Hormuz blockiert sind. Mehr noch sorgt ihn, was dieser Krieg mit den Menschen in der Region macht. Die Iraner seien ja Nachbarn, sagt er. Es ist beunruhigend zu wissen, dass wir an einem Punkt sind, an dem es ungewiss ist, wie wir in Zukunft miteinander umgehen werden. Ich bleibe dabei, Diplomatie ist die einzige Lösung. Am Golf wächst das Gefühl, zwischen den Fronten zu stehen. Einen Ausweg aus diesem Krieg haben auch sie bisher nicht gefunden.
Dann fragen wir nach bei Ramin Sina am Persischen Golf in Doha in Katar. Ramin, heute gab es wieder eine Attacke auf ein Gasfeld, das sich der Iran und Katar teilen. Mussten also auch heute wieder die Golfstaaten einen hohen Preis zahlen in diesem Krieg?
Ja, gewissermaßen ja. Der Angriff kam sehr vermutlich von Israel auf ein iranisches Gasfeld im Persischen Golf. Das ist das größte Gasfeld der Welt und dieses Gasfeld teilen sich der Iran und Katar. Also haben sie natürlich auch hier in Katar aufgezuckt und haben das auch sofort verurteilt. Das katarische Außenministerium sprach von einem verantwortungslosen Angriff der Israelis und die Katarer konnten natürlich schnell vermuten, ein Vergeltungsschlag der Iraner, wie schon in den vergangenen 2,5 Wochen, der geht dann nicht zwingend in Richtung Israel, sondern der könnte hier auch in Richtung Golf abzielen und so kam es dann vermutlich auch. Es gab Angriffe auf das größte katarische Gaskraftwerk am Abend und dass jeder der Angriffe auf den Energiesektor, auf Ölfelder, auf Gasfelder, sowohl auf iranischer Seite als auch auf katarischer Seite, generell hier am Golf, das ist immer äußerst, äußerst brandgefährlich, weil der gesamte Reichtum der Katarer fußt auf dem Gas, auf Öl, auf den Rohstoffen. Und es gab dann auch eine diplomatische Reaktion. Die Katarer, die eigentlich lange ein ordentliches Verhältnis zu den Iranern gepflegt haben über viele Jahre, haben jetzt am Abend verkündet, dass iranische Militärattaché-Stäbe als Persona non grata gelten. Die sollen in den nächsten 24 Stunden das Land verlassen. Also Eskalation auch in der Beziehung zwischen Katar und Iran.
Ramin, täglich meldet Israel Erfolge. Man habe immer mehr Mitglieder der iranischen Führung getötet. Gestern Larijani, heute wohl den Geheimdienstchef. Wie werden diese Nachrichten in der Golfregion aufgenommen?
Also mein Eindruck, dass hier kaum jemand einer Person wie Larijani eine Träne nachweint. Aber grundsätzlich ist es so, dass viele der Golfstaaten ein bisschen aufs falsche Pferd womöglich gesetzt haben, politisch, vor allem Saudi-Arabien. Das ist ideologisch der Islamischen Republik Iran nie nahe gewesen. Da ist eine ideologische Feindschaft über Jahrzehnte da gewesen, aber in den vergangenen 3 Jahren hatte man sich angenähert. Also ich glaube, man war sich in Riad eher sicher, okay, die Islamische Republik, die wird noch lange ein Nachbar in der Region sein. Und so hat man auch in den vergangenen Monaten in Washington wohl immer wieder gewarnt vor einem Krieg auf den Iran, einfach weil man Unsicherheit und Unwissen, wer womöglich dann dort an die Macht kommen könnte. Demokratie will man ja auf keinen Fall. Aus monarchischer Sicht hier am Golf hat man das abgelehnt. Jetzt könnte es sein, oder es mehren sich zumindest die Stimmen, dass in den Hinterzimmern sich die Meinungen womöglich geändert haben. Und es gibt immer mehr Leute, die berichten, dass jetzt, wo der Krieg einmal schon begonnen hat und die Amerikaner eh gemacht haben, was sie wollen aus arabischer Sicht, jetzt Anrufe in Richtung Washington gehen, jetzt macht's aber auch richtig diesen Krieg, beendet ihn richtig, und das wäre dann aus deren Sicht wirklich die Islamische Republik zu beenden oder sie zumindest so zu schwächen, dass sie hier keine Angriffe mehr fliegen kann in Richtung Golfstaaten. Und wenn das stimmt, dass es wirklich diese Anrufe in Richtung Washington gibt, dann ist man sicherlich froh über die Schwächung von Führungspersönlichkeiten im Iran, wie beispielsweise Larijani.
Mhm. Ramin, vielleicht noch kurz. Saudi-Arabien hat heute die Außenminister arabischer und islamischer Staaten nach Riad eingeladen. Was will man da erreichen?
Man will eine gemeinsame Haltung. Also das hat man in der Vergangenheit immer wieder erlebt, dass auch zwischen den Golfstaaten sehr unterschiedliche Außenpolitikziele verfolgt wurden, beispielsweise in letzter Zeit zwischen den Emiraten und den Saudis. Und ich glaube, diese Einladung des mächtigsten, des größten Landes hier in der Region mit Saudi-Arabien ist ein klares Zeichen. Wir müssen jetzt alle an einen Tisch und wir brauchen eine Haltung, wie wir mit diesem Krieg umgehen.
Vielen Dank für diese Einschätzung, Ramin Sina in Doha. Danke. Im Folgenden geht es um Buchhandlungen und darum, welche einen Preis nicht erhalten darf, der wiederum gar nicht vergeben wird. Bei der heute beginnenden Leipziger Buchmesse hätte der renommierte Deutsche Buchhandlungspreis verliehen werden sollen. Doch dies hat Kulturstaatsminister Weimer abgesagt, nachdem er bereits 3 Buchhandlungen vom Preis ausgeschlossen hatte, wegen verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse, die aber nicht benannt werden. Weimer erntet dafür viel Kritik. Nicht zum ersten Mal. Der Bundesbeauftragte für Kultur ist von Beginn an umstritten. Seine Amtszeit wird begleitet von mehreren Eklats und Streitigkeiten. Ja, und so driften der Kulturstaatsminister und die Kulturszene selbst immer weiter auseinander. Der, der für die Kultur kämpfen soll, wird von vielen als Gegner gesehen. Sein einziger Auftritt bei der Buchmesse in Leipzig, jetzt am Abend bei der Eröffnung. Claudia Kornmeier.
Der Empfang auf der Buchmesse, es ist kein freundlicher für Kulturstaatsminister Weimer. In seiner Eröffnungsrede verteidigt er trotzdem stoisch seine Linie.
Wenn dann der Verfassungsschutz Erkenntnisse hat, wonach gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung verstoßen wird, muss der Staat dann fördern und mit einem Staatspreis auszeichnen. Dazu gibt es, ich höre Sie, dazu gibt es offensichtlich unterschiedliche Auffassungen.
Doch Weimer versucht es auch versöhnlich. Wir sollten den Streit beenden, sagt er und bekommt am Ende weitere Buhrufe zu hören. Ganz anders zuvor die Stimmung, als der Vertreter des Börsenvereins spricht.
Wir lassen uns eben nicht einschüchtern durch politische Interventionen, die unsere Freiheit und Unabhängigkeit in Frage stellen wollen.
Seit Amtsantritt hat Weimer die Kulturwelt immer wieder gegen sich aufgebracht. Etwa als er sich in das Programm einer Ausstellung im Berliner Haus der Kulturen der Welt einmischte. Oder nach der Berlinale, als er Gerüchte um eine Entlassung der Festivalchefin lange laufen ließ. Zuletzt sorgte seine Entscheidung für Kritik, die lange geplante Erweiterung der Deutschen Nationalbibliothek vorerst auf Eis zu legen. Ungemütlich wurde es für Weimer schon heute Nachmittag im Kulturausschuss des Bundestags.
Ich möchte Sie darum bitten, dass Sie die Fragen, die gestellt wurden, jetzt auch in dieser Zeit beantworten. Ich achte darauf.
Seit Tagen wird der Kulturstaatsminister gefragt, warum wurden genau diese 3 Buchhandlungen überprüft? Was ist dabei herausgekommen?
Wir wissen die Details auch gar nicht. Nicht so, dass wir nun geheimdienstliche Informationen vorliegen haben und sammeln. Das ist ja die Logik des Verfahrens.
Das Verfahren sieht allerdings durchaus vor, dass beim Verfassungsschutz nach Details gefragt werden kann, wenn eine vertiefte Analyse erforderlich ist. Doch mehr Antworten bekommen die Abgeordneten heute nicht. Und so heißt es nach der Ausschusssitzung von Grünen und Linken, alle Fragen offen.
Für mich liegt weiterhin sehr, sehr vieles im Nebel. Es ist ein Klima des Misstrauens und der Einschüchterung jetzt entstanden durch diese Debatte. Und das ist für die Kulturszene schlecht. Es ist auch für den Buchhandel schlecht.
Und Selbstkritik war nichts zu erkennen. Er hat letztendlich keine Belege dafür geliefert, was jetzt genau Extremismus bei diesen Buchhandlungen ist. Und deshalb, nein, ich bin kein bisschen schlauer.
Trotz Weimers Bemühen um Versöhnung heute Abend, auf der Buchmesse wird er sich erst einmal rar machen. Den für morgen geplanten traditionellen Rundgang als Kulturstaatsminister hat er abgesagt.
Mit dabei bei der Eröffnung der Buchmesse am Abend war Sebastian Gugolz. Wir haben ihn noch gerade schon gesehen, der den Börsenverein des deutschen Buchhandels leitet, also den Dachverband der deutschen Buchbranche. Guten Abend.
Guten Abend.
Wolfram Weimer argumentiert, dass Staatsfeinde eben keine Staatsknete kriegen sollen. Können Sie sich darauf nicht mit ihm einigen?
Darauf könnte ich mich mit ihm einigen, dass Staatsfeinde und Verfassungsfeinde keine Knete vom Staat kriegen sollten. Allerdings ist da eine leichte Verschiebung am Gange, nämlich das sind keine Staatsfeinde und Verfassungsfeinde, um die es bei diesen drei Buchhandlungen geht, die er vom Deutschen Buchhandlungspreis ausgeschlossen hat. Das sind linke Buchhandlungen, die er markiert als Staatsfeinde und Verfassungsfeinde, und das können wir wiederum nicht akzeptieren.
Herr Gugolz, da würde ja Wolfram Weimer sagen, das könne er so nicht bestätigen, denn er führt ja an, wenn der Verfassungsschutz Mittel könne man eben nicht konkret über heikle Informationen sprechen. Könnte ich Sie darauf fragen, ob Ihr Vertrauen in die Institution vielleicht einfach nicht ausreicht?
Naja, das ist ja eine Frage der Deutung. Es liegen verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse vor. Das hat das Haber-Verfahren, das sogenannte, das er eingesetzt hat, ergeben. Er selbst hat aber auch nie nachgefragt, worin diese Erkenntnisse bestehen. Also der Verfassungsschutz ermittelt mitnichten gegen diese drei Buchhandlungen, sondern bei Prüfung der Akten wurde festgestellt, dass verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse vorliegen. Das allein, er hat nicht nachgefragt, diente als Basis für den Ausschluss, also seine Argumentation. Das ist uns eindeutig zu wenig, zumal diese drei Buchhandlungen Mitglieder im Börsenverein sind, wir also auch eine Art Schutzpflicht haben. Und er hat bis heute nicht geliefert bei der Frage oder bei der Beantwortung der Frage, welche Erkenntnisse sind das? Wir wissen es alle nicht, die Buchhandlungen wissen es nicht, Herr Weimer selbst weiß es nicht, das ist unbefriedigend.
Nur noch kurz für die Zuschauer, das Haber-Verfahren ist eben ein Verwaltungsinstrument, mit dem Ministerien beim Bundesamt für Verfassungsschutz nachhaken, nachfragen können. Herr Gugolz, Wolfram Weimer hat heute wieder betont, Er sei ein leidenschaftlicher Kämpfer für die Meinungsfreiheit. Wie sehr können Sie ihm das abnehmen?
Ganz persönlich nehme ich ihm das ab, dass er davon überzeugt ist, der Effekt, den er erzeugt mit seinem Vorgehen. Und da ist der Buchhandlungspreis ja nur ein weiterer Fehltritt in einer ganzen Reihe davon, kann ich ihm das nicht mehr abnehmen. Der Effekt, den er erzeugt mit dem Einsatz des Verfassungsschutzes, ist natürlich genau das Gegenteil. Alle fragen sich plötzlich, werde ich jetzt auch durchleuchtet, wenn ich mit dem Kulturstaatsminister zu tun habe. Alle sind unsicher, man weiß nicht mehr richtig, kann man sich für staatliche Förderung noch bewerben. Es ist wirklich große Verunsicherung und eine Stimmung, in der man gar nicht richtig weiß, woran ist man denn jetzt. Also er macht das Gegenteil, er verengt den Korridor ganz massiv.
Es ist ja interessant, weil anfangs schien die Idee einigen, möglicherweise auch dem Kanzler, ja recht charmant. Weimer könnte dem Kulturbetrieb auch gut tun als Konservativer, zur Selbstreflexion anregen. Könnte man jetzt sagen, oder würden Sie sagen, das ist aber alles allein Weimers Schuld?
Also das aktuelle Schlamassel ist allein Weimers Schuld, das stimmt. Und ich würde mich freuen, wenn er seinen Auftrag ernst nehmen würde und die Debatten mit einer konservativen Sicht bereichern würde. Das Problem ist allerdings, dass er sich den Debatten entzieht. Ich bin sehr froh, dass er zur Leipziger Buchmesse zur Eröffnung gekommen ist, dass er jetzt auch mal gesehen hat, wie die Buchbranche ihn sieht. Aber das ist natürlich noch lange nicht ausreichend. Wir brauchen dringend die Fakten, die auf dem Tisch liegen. Wir brauchen dringend eine Erklärung, worin diese Erkenntnisse, diese verfassungsschutzrelevanten Erkenntnisse bestehen. Erst dann können wir weitersprechen. Wir haben den Wunsch, weiter mit ihm im Gespräch zu bleiben, aber er muss jetzt auch mal zeigen, dass er wirklich den aufrichtigen Wunsch hat, auch mit der Buchbranche im Gespräch zu bleiben, und muss das einfach offenlegen.
Wir haben vorhin die Buhrufe gehört, die Proteste gesehen. Sie sagen, viele sind verunsichert. Wie verhärtet sind denn die Fronten zwischen Autoren, Buchhandlung, Verlagen und Wolfram Weimer?
Also der Umkehreffekt, den er erzeugt hat, ich weiß gar nicht, ob er das vorhatte, ist, dass eine große Solidarisierungswelle durch die Buchbranche geschwappt ist. Die Verlage, die Buchhandlung, alle sprechen sich sehr deutlich gegen den Einsatz des Haber-Verfahrens aus. Und das, ehrlich gesagt, ist das Signal, was mir Zuversicht gibt, was mir auch Zuversicht für diese Buchmesse gibt und was, worin ich die Hoffnung setze, dass diese Branche eben resistent ist und das nicht mit sich machen lässt. Also der Effekt, vielleicht der zweite Effekt, den er damit erzeugt hat, ist dann sogar ein ganz guter. Die Buchmesse versichert sich wieder ihre demokratischen Grundlagen. Und das ist, finde ich, ein gutes Zeichen, auch in diesen aufgewühlten Zeiten.
Es gab auch heute wieder Forderungen, Weimar müsse von seinem Amt zurücktreten. Schließen Sie sich dieser Forderung an?
Ich sehe mich nicht in der Position, eine Rücktrittsforderung auszusprechen. Andere müssen entscheiden, ob diese Kette an Skandalen und an Fehltritten ausreicht, um ihm noch das Amt des Kulturstaatsministers, damit er noch das Amt des Kulturstaatsministers ausfüllen kann. Ich muss das zum Glück nicht entscheiden. Ich sehe, dass da einiges schiefläuft. Ich hoffe, das kommt wieder in die richtige Bahn.
Sagt Sebastian Gugolz, Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Dankeschön.
Über die Kontroverse um den Kulturstaatsminister nun die Meinung von Alexander Budweg vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Wolfram Weimer ist ein Medienprofi. Als ehemaliger Verleger und Publizist sollte er die Do's and Don'ts der öffentlichen Kommunikation eigentlich beherrschen. Doch es scheint, als würde dem Kulturstaatsminister ein kommunikativer Fehler nach dem anderen unterlaufen. Statt das vertrauliche Gespräch zu suchen, schickt er lieber einen Brief an den Intendanten des Berliner Hauses der Kulturen der Welt, weil ihm das Programm nicht gefällt. Der Brief wird öffentlich und Weimar muss mit dem Vorwurf umgehen, die Unabhängigkeit einer Kultureinrichtung einschränken zu wollen. Statt sich klar hinter Berlinale-Chefin Trisha Tuttle zu stellen, lässt er Gerüchte hochkochen, dass er sie absägen wolle. Die Solidarität mit der Festivalchefin daraufhin ist groß, die erneute Empörung über Weimar aber auch. Und statt für Transparenz im Zusammenhang mit dem Deutschen Buchhandlungspreis zu sorgen, weicht er Fragen dazu lieber aus. Schafft Raum für Spekulationen. All das sollte Wolfram Weimer als ehemaliger Medienmacher doch aber wissen. Und so drängt sich die Frage auf, warum macht er es trotzdem? Vielleicht will er ja, wie es ihm von links vorgeworfen wird, damit für Verunsicherung im Kulturbetrieb sorgen. Wenn dem so ist, hätte er sein Ziel auch schon erreicht. Oder aber der Kulturstaatsminister hat einfach keine plausiblen Antworten. Auch das würde erklären, warum er aktuell Interviews vor der Kamera ablehnt und nun sogar öffentliche Termine absagt. Wenn all das aber nicht zutrifft, dann sollte er sich den Fragen endlich stellen und Diskussionen nicht nur ankündigen, sondern sie auch öffentlich führen. Genau das würde ich von einem Medienprofi wie Wolfram Weimer erwarten.
Die Meinung von Alexander Budweg. Sobald wir ein Handy in der Hand halten, neigen viele von uns dazu, abzutauchen in die digitalen Weiten mit all ihren Möglichkeiten und Versuchungen. Das kann großartig sein und zerstörerisch zugleich. Vielen Erwachsenen fällt es schon schwer, sich dem zu entziehen. Tja, wie sollen wir erst unseren Kindern beibringen, wie ein gesunder Umgang mit dem Smartphone aussehen könnte? Ein ungelöstes Problem. Jugendliche sind im großen Online-Universum allein. Wir können kaum einsehen, was sie erleben. Gewalt, Pornografie, Propaganda oder auch Mobbing in Klassenchats. Eine Umfrage im Auftrag des WDR zeigt, dass jeder dritte Schüler dort schlechte Erfahrungen macht. Katharina Spreyer.
Große Pause an dieser Gesamtschule in Kreuztal nahe Siegen. In fast jeder Hand ein Smartphone. Auch hier sind schlechte Erfahrungen in Klassenchats für die Schülerinnen und Schüler Alltag.
Ich wurde damals gemobbt in der Klassengruppe, so circa in der 7. Klasse. Und dann wurden halt Wetten über mich gemacht, wer mich als erstes fertig macht, wie viel Geld die dann dafür bekommen. Ich glaube, die trauen sich da viel mehr und haben da viel mehr Sicherheit als draußen, weil die denken, es kommt nicht raus, was sie da schreiben.
Mobbing für alle zum Mitlesen. Ohne Einsicht von Eltern oder Lehrern sind Klassenchats unkontrollierte Räume. Das zeigt auch dieser Chatverlauf.
Ich hätte ihn so hart in die Eier getreten, aber ich bin nicht so ehrenlos.
Wenn er es nicht lässt, Alter, dann ist er tot. Er soll es lieber lassen, sonst komme ich.
Und auch extremistische oder pornografische Inhalte werden oft wie selbstverständlich in Klassenchats geteilt. Solche Probleme sind weit verbreitet. Das zeigt eine Infratest-DiMAP-Umfrage im Auftrag des WDR unter mehr als 1210 bis 16-Jährigen. Unangenehmes oder Belastendes haben dort schon 35% gesehen. Aus dieser Gruppe berichten 69% von Beleidigungen oder Bloßstellungen, 54% von Mobbing oder Ausgrenzung und 26% von Bildern oder Videos von Gewaltdarstellungen. Zurück in Kreuztal in der Klasse 7c.
Es gab ganz viele Stickers mit Körperteilen, also
nackt?
Nein, abgehackt. Ja. Ich war sehr schockiert, weil das von meiner eigenen Klasse kam.
Es ist nur eine Schule von vielen. Schulleiter Marco Schneider hat besonders schwere Fälle auch schon angezeigt.
Man könnte sich das leicht machen und sagen, das geschieht ja häufig in einem privaten Raum, was hat das mit Schule zu tun. Aber sobald das irgendwie das Schulklima oder ein Klassenklima beeinflusst, ist auch klar, kann sich der Schule nicht vorwegducken.
Mindestens 2 Generationen von Kindern und Jugendlichen seien im digitalen Raum alleine gelassen worden, sagt Cyberkriminologe Thomas Gabriel Rüdiger.
Wir haben es zugelassen, dass sie mit extremistischen Inhalten konfrontiert werden, mit gewalttätigen Inhalten, mit pornografischen schweren Delikten. Und wir haben auch zugelassen, aus meiner Sicht, dass das zu einer Art auch Enthemmung teilweise bei manchen führen kann.
Wichtig sei, auch den Eltern die Gefahren bewusst zu machen. Denn häufig wüssten sie nicht, was in diesen Gruppen passiert. Und politisch? Deutschland habe viel zu lange weggeguckt, sagt die Bundesbildungsministerin.
Ich glaube, wir müssen nicht nur über Social-Media-Regulierung, sondern auch über Messenger-Dienstregulierung sprechen, wenn wir insgesamt über Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt diskutieren. Die Debatte, die wir in Deutschland im Moment führen, ist viel zu stark verengt.
In Kreuztal coachen regelmäßig ältere Schüler die Jüngeren im Umgang mit Chatgruppen.
Habt ihr einen Klassenchat?
Medienbildung, auch ein wichtiges Puzzleteil im Umgang mit gefährlichen Inhalten in Klassenchats, für die es bislang noch keine eindeutige Lösung gibt.
Und damit hier jetzt erstmal rüber zu dir, Juliane Harika, und zu weiteren Nachrichten des Tages.
Die Bundesregierung hat das geplante Gesetz über die Kraftstoffpreise auf den Weg gebracht. Es soll im Eilverfahren Bundestag und Bundesrat passieren und Anfang April in Kraft treten. Dann dürfen Tankstellen die Preise nur noch einmal am Tag erhöhen, und zwar um 12 Uhr mittags. Preissenkungen sind dagegen immer möglich. Einen Beschluss gibt es auch zum Kindergeld. Es soll künftig nach der Geburt eines Kindes automatisch ausgezahlt werden, ohne dass die Eltern es beantragen müssen. Die neue Regelung soll zum 1. Januar kommenden Jahres in Kraft treten. Ja, und ebenfalls auf den Weg gebracht hat das Kabinett einen Gesetzentwurf, nach dem künftig Vermieter von E-Rollern bei bestimmten Unfällen haften müssen. Wer zum Beispiel über einen umgefallenen Roller stürzt, kann künftig Schadensersatz direkt von der Vermietungsfirma verlangen. Bislang musste ein Geschädigter selbst den Nutzer des Rollers ermitteln. Mit den Leibniz-Preisen ehrt und fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft jedes Jahr herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Heute sind in Berlin 10 Forscherinnen und Forscher damit ausgezeichnet worden für die Untersuchung historischer Krankheitserreger wie Pest oder Tuberkulose. Bekam der Archäogenetiker Johannes Krause den Preis. Ausgezeichnet wurde unter anderem auch Julia Mahamid. Sie hat die Techniken zur Darstellung von Zellen weiterentwickelt. Damit kann dann genauer analysiert werden, wie zum Beispiel Antibiotika wirken. Bei einem Gondelunglück im Schweizer Skigebiet Engelberg ist eine Frau ums Leben gekommen. Die Gondel der Titlisbahn hatte sich offenbar bei starkem Wind vom Seil gelöst und war den Hang hinabgestürzt. Dabei hatte sich die Kabine mehrfach überschlagen. Nach Polizeiangaben hielt sich die 61-Jährige allein darin auf. Das Unglück passierte auf etwa 2000 Metern Höhe, was die Rettungsarbeiten erschwerte. Die Personen aus den anderen Gondeln wurden in Sicherheit gebracht. Keine Starts, keine Landungen heute auf dem Hauptstadtflughafen BER. Die Gewerkschaft Verdi hatte 2000 Flughafenbeschäftigte zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Sämtliche Passagierflüge fielen aus. Betroffen waren etwa 57.000 Reisende. Verdi fordert in den Tarifverhandlungen unter anderem 6% mehr Geld. Die Arbeitgeber bieten laut Gewerkschaft bislang 1% an. Morgen soll am Flughafen in Berlin wieder gearbeitet werden. In Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Sachsen-Anhalt sind dagegen Streiks im Nahverkehr geplant.
Das transatlantische Verhältnis zu den USA, zum Lachen zumute, ist da manchen gerade wahrscheinlich eher weniger. Und genau dieser Umstand ist für ihn hier ein Grund mehr, daraus eine Comedy-Show zu machen. Oliver Pollack ist einer der provokantesten Comedians Deutschlands und weil derzeit eben jenseits des Atlantiks in den Vereinigten Staaten, um dort Humor über Grenzen hinweg zu beweisen, für mehr Verständigung, weniger Polarisierung. Also eigentlich so ziemlich das Gegenteil von dem, wofür er bisher bekannt war. Über den Premierenabend in Los Angeles, Gudrun Engel.
I'm German.
Ich bin Deutscher.
And I'm Jewish.
Und ich bin Jude.
And
und ich bin halb russisch. Ich trage alle Zutaten für einen dritten Weltkrieg in mir. Oliver Pollack macht seine jüdische Identität ganz bewusst zum Bestandteil seiner Comedy. Seine Witze sind unbequem, provokant, berühren Tabus, überschreiten sie vielleicht auch, zumindest in Deutschland.
Even Greta Thunberg hates us now, yeah?
Sogar Greta Thunberg hasst uns jetzt. Der einzige Grund, warum sie uns nicht in die Gaskammer stecken will, ist der CO2-Ausstoß. Aber wie kommt das in den USA an? Pollack ist erst der zweite Deutsche, der hier direkt am berühmten Sunset Strip in Hollywood auftritt, im Comedy Store, einem der berühmtesten Comedy-Clubs der Welt. Er hat zwar mehr als 1000 Auftritte im deutschsprachigen Raum, einen Fernseh- und einen Grimme-Preis, mehrere Bestseller, aber diese Bühne ist der Comedy-Olymp.
Es war immer mein Traum, auf dieser Bühne zu stehen und dass ich jetzt diese eigene Show hier habe, ist überkrass.
Möglich, weil Pollack derzeit im Thomas-Mann-Haus in Los Angeles als Stipendiat lebt und arbeitet. Die Villa, einst Wohnhaus des deutschen Literatur-Nobelpreisträgers im Exil, ist heute ein Ort des kulturellen Austauschs. Für Pollack die Möglichkeit, seine Arbeit in einen größeren kulturellen Kontext zu stellen.
Es gibt immer Kriege und es gab immer Kriege. Und vor allen Dingen gibt es auch innere Kriege, die wir Menschen selber mit uns haben oder vielleicht mit unseren Biografien. Und ich glaube schon, dass Humor, Lachen, dieses Gefühl so wichtig ist, um Dinge auch zu überleben.
Pollacks Humor lebt von Offenheit und Selbstreflexion. Er spricht über seine Erfahrungen. Ähnlich wie Thomas Mann, wenn auch in einer anderen Kunstform.
Oliver geht in seiner Arbeit als Comedian sehr an Grenzen. Vielleicht für manche auch an Grenzen des guten Geschmacks und an Grenzen des Sagbaren. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir so Leute haben, die mutig das versuchen in ihren Disziplinen und dadurch auch manchmal uns selbst den Spiegel hervorhalten.
Das amerikanische Publikum liebt diese schonungslose politische Unkorrektheit.
He likes to push boundaries.
Er testet gerne Grenzen aus und es macht Spaß zu sehen, wie das Publikum sich windet. Großartig, ich mochte ihn sehr lustig. Ein jüdisch-deutscher Comedian, das ist ein Psychospiel, das macht ihn einzigartig. Viele Lorbeeren für Oliver Pollack, der all diese Erfahrungen mit nach Deutschland bringen wird für seine bevorstehende Tournee ab April.
So, noch wenn es gerade dunkel war in Los Angeles, es schien ja auch die Sonne, ne? Vom sonnigen Los Angeles ins sonnige Deutschland, liebe Claudia, bleibt es denn so frühlingshaft hier?
Ja, Jessie, wir können fast Konkurrenz machen, weil it never rains in Southern California. Bei uns wird es auch bis nächsten Montag keinen einzigen Tropfen geben. Also trockenes Wetter, Hochdruck, Einfluss und viel Sonne. Der morgige Tag bringt in Saarbrücken 12 Stunden, Schwerin kommt auf 9 Stunden. Freitag ziehen dann mal so ein paar dichtere Wolkenfelder auf. Deswegen Schwerin 6 Stunden, Saarbrücken 10, dann aber 9 Stunden am Wochenende im Nordosten, 9 bis 11 Stunden. Es bleibt sonnig, Temperaturen gehen morgen hoch, dann allerdings wieder etwas runter. Das bleibt bei ganz wenigen Wolken, so auch in der Nacht. Es ist verbreitet, sternenklar. Aus Norden kommen dann so ein paar hohe Wolkenfelder, ein paar Schleierwolken. Morgen örtlich Nebel, vor allem so in den Mittelgebirgslagen. Der löst sich schnell auf, dann scheint die Sonne, bevor dann etwas dichtere Wolken wieder aus Norden hereinziehen. Aber so richtig viel in Sachen Bewölkung wird es erstmal nicht geben. Hier sieht man, wie dann morgen Abend die Wolken etwas dichter werden. Die Temperaturen gehen in der Nacht vor allem über der Osthälfte in den Minusbereich, minus 1 bis minus 3 Grad. Nach Westen morgen früh 1 bis 5 Grad plus. Am Nachmittag Höchsttemperaturen von 12, 13 Grad direkt an der Küste. Sonst sind es 15 bis sogar 18 Grad den Rhein entlang. Die nächsten Tage bringen erneut viel Sonnenschein. Freitag mal so ein paar Wolkenfelder, die durchziehen. Sonst ist es häufig sehr sonnig. Höchstwerte 12 bis 17 Grad. Und am Samstag ein paar dichtere Wolken gibt es über der Mitte und im Süden. Wenige Tropfen am Freitag auch in Sachsen. Ansonsten überall trocken, auch am Samstag. Und dazu dann wieder recht warm. 11 bis 15 Grad, aber eben keine 17, 18 Grad mehr. Was ja eh viel zu warm ist jetzt für Mitte März.
Finde ich auch. Hauptsache die Sonne scheint. Dankeschön, Claudia. Das waren die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten ist es nur noch ein ganz kleiner Schritt zu Sandra Maischberger und ihren Gästen.
Tja, und einer davon ist Bestsellerautor Salman Rushdie.
Und wir begrüßen Sie morgen Abend sehr gerne wieder, 22:15 Uhr.
Ganz genau. Tschüss.